We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable.
Was haben 2000 Schweizer Pensionistinnen, 6 junge Portugiesen und ein französischer Bürgermeister gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts, auf den zweiten sehr viel. Über ihre Klimaklagen entscheidet nämlich heute, am 9. April, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Klimaklagen sind, denken Sie sich jetzt bestimmt, ein sperriges Thema. Klingt alles sinnvoll, aber auch wahnsinnig kompliziert. Dennoch ist es wichtig, heute nach Straßburg zu sehen. Denn es ist das erste Mal, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte über so etwas entscheidet. Was das auch für Österreich bedeuten kann, das besprechen wir in dieser Folge. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns heute zuhören.
Presse Play. Was wichtig wird.
Wie sich das Klima auf unser Leben auswirkt, diskutieren wir ja auch in der Presseredaktion seit Tagen besonders viel. Zum ersten Mal in der österreichischen Messgeschichte wurden Anfang April nämlich über 30 Grad gemessen. Mein Kollege Erich Kotziner hat das auch in seiner Kolumne verarbeitet. Darf man sich über so ein Sommerwetter überhaupt freuen, hat er gefragt. Meine Meinung deckt sich ja mit seiner. Klar darf man. Nur sollte man nach der großen Freude nicht den Ursprung der Hitze verdrängen. Und dagegen versuchen mittlerweile tausende Menschen weltweit etwas zu tun. Mit einer der größten Waffen, die die westlichen Demokratien besitzen. Mit den eingangs erwähnten Klimaklagen. Ich begrüße daher gleich meinen Kollegen Manfred See im Studio. Er ist unser Gerichtsexperte und soll mir erklären, welche Klagen überhaupt in Straßburg eingereicht wurden, was das bringen soll und wie sich das hierzulande auswirken wird. Doch bevor wir dazu kommen, hat meine Kollegin Anna Wallner noch einen kleinen Tipp für Sie.
Die Kleine Zeitung veranstaltet sehr bald, am Samstag, den 13. April, die zweite Auflage ihres Podcast-Festivals im Grazer Schauspielhaus. Dabei sind unter anderem die Schauspieler Manuel Rubey und Simon Schwarz mit ihrem Podcast, Thomas Tschick und Thomas Maurer vom Podcast Maurer und Tschick, Barbara Haas vom Podcast Fair and Female. Bei ihr wird Comedian Julia Brandner auf der Bühne zu Gast sein. Ja, und mich freut's besonders, dass auch wir diesmal dabei sind. Also mit diesem Podcast, den Sie gerade hören. Und ich habe mir zum Live-Recording eine ganz besondere Person eingeladen, nämlich die Frau Doktor, Frau Dr. Anneliese Rohrer. Sie ist die Kolumnistin der Presse, außerdem Politikanalystin der Nation und seit kurzem auch Politerklärerin auf Social Media, nämlich auf den Kanälen der Presse auf Instagram und YouTube. Ja, und es gibt noch Tickets für das Podcast-Festival, das am 13. April von 14.30 Uhr bis ca. 20 Uhr stattfinden wird. Aber wir verlosen hier im Podcast auch 3x2 Gratis-Tickets an Sie. Und zwar, wenn Sie uns verraten, warum Sie unseren Podcast mögen und welche Folge Ihre liebste war bisher. Am besten, Sie senden uns Ihre Antwort an podcast@diepresse.com und wir ermitteln dann unter den Einsendungen bis zum 8. April die 3 GewinnerInnen. Mehr Informationen zum Kleine Podcast Festival finden Sie außerdem in den Shownotes dieser Folge. Mein Name ist Anna Wallner. Machen Sie es gut.
Hallo Manfred.
Hallo Eva, danke für die Einladung.
Manfred, ist es eigentlich grundsätzlich eine gute Idee, Klagen für das Klima einzubringen?
Unbedingt. Würde auf jeden Fall sagen, dass das eine gute Idee ist, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber man kann damit rechnen, dass über eben diese Klagen medial berichtet wird. Das heißt, man kann in eigener Sache Werbung machen.
Das heißt, es geht oft gar nicht so um das Ergebnis, sondern einfach, dass das Thema am Tablett ist.
Genau so ist es.
Gut, dann gehen wir doch gleich mal ins Detail. Über was entscheidet denn der Europäische Menschengerichtshof heute? Wer hat denn wen wegen was geklagt?
Es sind 3 Klagen, die entschieden werden sollen. Da gibt's einmal die Schweizer Klimaseniorinnen, die sagen, so banal das auch klingt, aber sie werden sicher recht haben, die Hitze ist schlecht für alte Menschen, nämlich die extreme Hitze, und es gibt immer mehr extreme Wetterereignisse. Deswegen stellen Sie sich vor, sagen diese Seniorinnen, dass die Schweiz einfach mehr tut, um ihre Gesundheit und ihr Leben zu schützen. Dann gibt's den Bürgermeister der französischen Küstenortschaft Grand Sünd, der sagt, wenn der Meeresspiegel steigt, dann ist meine Ortschaft und damit auch mein Leben in Gefahr, weil ich wäre überschwemmt, überflutet, muss woanders hinziehen und so weiter. Meine Lebensumstände verschlechtern sich. Dessen Klage wird entschieden und dann gibt's portugiesische Schüler, die gehen es im ganz großen Stil an und klagen 33 Staaten des Europarates inklusive Österreich und sagen, so werden wir die Klimaziele nie erreichen. Die Staaten müssen viel mehr tun, um den Klimawandel zu verlangsamen.
Mhm. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Klagen Erfolg haben?
Also es gibt durchaus Beispiele für erfolgreiche Klagen. Also so ist es nicht, dass man sagt, naja, es ist alles nur Theorie und man kann ein bisschen Werbung machen, aber es kommt ja eh nie was raus. Das stimmt einfach nicht. Es gab zum Beispiel in den Niederlanden eine erfolgreiche Klimaklage. Da hat man gesagt, dass die Klimaziele, die CO2-Reduktionsziele mit dem vorliegenden Gesetz nicht realistischerweise erreicht werden können. Und man hat diese Klage innerstaatlich, also in den Niederlanden, in letzter Instanz gewonnen. Daraufhin hat die niederländische Regierung ein neues Klimaschutzgesetz gemacht. Es gibt ein Beispiel aus Irland. Da hat der oberste Gerichtshof den Klimaschutzplan aufgehoben, weil er gesagt hat, der ist so vage, dass Leute, die da reinschauen, gar nicht wissen, wie soll das genau funktionieren. Das ist nicht griffig genug. Und wenn ich einen so vagen Text vor mir habe, dann kann ich als Außenstehender auch gar nicht wissen, ob diese Ziele überhaupt erreichbar sind. Weil ich kann eigentlich mit dem Text wenig anfangen, ich habe wenig Angriffspunkte. Da musste also diese Bestimmung auch geändert werden. Und es gibt auch in Frankreich eine erfolgreiche Klimaschutzklage, deren Resultat dann war, dass im August 2021 ein neues, umfassendes Klimagesetz erlassen wurde.
Also das klingt tatsächlich jetzt weitaus schlagkräftiger, als ich wahrscheinlich auch gemeint habe.
Ja, allerdings würde ich das Ganze nicht als besonders schlagkräftig einschätzen, denn man muss ja bedenken, Papier ist geduldig. Wenn ich jetzt ein Gesetz vorliegend habe, das zu vage ist und es wird präzisiert, ist das zwar ein Erfolg, aber es kommt schon darauf an, wird dieses Gesetz auch tatsächlich eingehalten? Jetzt natürlich ist mir als Bürger lieber, ich habe ein konkretes Gesetz als ein unkonkretes. Aber ich muss trotzdem hoffen, dass die Verantwortlichen dem Gesetz gemäß auch tatsächlich handeln und das über viele Jahre.
Mhm. Gehen wir zurück zu Straßburg. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese drei Klimaklagen Recht bekommen?
Also ich lasse mich bei der Schweizer Klage und auch bei der französischen Klage überraschen. Mir konnten auch jene Juristen, die ich befragt habe und die mit der Materie befasst sind, im Vorhinein nicht sagen, welchen Ausgang sie genau erwarten. Hingegen schaut es zumindest nach meinen Informationen für die Klage der portugiesischen Kinder und Jugendlichen bzw. Schüler nicht so gut aus, weil man in Portugal zwar 33 Europaratsstaaten vor den EGMR gebracht hat, aber es ist unterblieben, den innerstaatlichen Instanzenzug auszuschöpfen.
Und warum ist das wichtig?
Naja, weil man sozusagen einen Stufenbau berücksichtigen sollte, um dann Argumentationshilfen für den Europäischen Gerichtshof zu haben. Man muss ja auf irgendetwas verweisen können. Man hat das probiert, man hat jenes probiert. Man ist dort abgeblitzt, man ist da abgeblitzt. Und mit jedem Mal, sozusagen auch Erfolglosigkeit, bringt natürlich gewisse Schriftsätze, die man dann wieder analysieren kann und aus denen man dann wieder was gewinnen kann. Aber wenn man sozusagen von 0 auf 100 geht, ja, und auch sozusagen keine Grundlagen hat, kein Material hat, das aufgearbeitet worden ist, dann hat man von vornherein schlechte Karten.
Mhm. Gehen wir mal zu den anderen beiden, wo man sagen, okay, da gibt es wahrscheinlich eine Chance, dass es zu deren Gunsten entschieden wird. Was würde das dann auch wieder im Detail heißen? Kann man das schon sagen?
Ja, dann könnte man sich vorstellen, dass die jeweiligen Regierungen die beanstandeten Gesetze nachschärfen. Das wäre schon ein Riesenerfolg im Grunde genommen, wenn es so wäre. Wie gesagt, ob dann die Nachschärfung entsprechend ist oder ob vielleicht die Ziele, die etwa die Europäische Union ohne dies schon hat, nicht sogar weitreichender sind wie das nachgebesserte Gesetz.
Das Nationale.
Das Nationale, ja. Mhm. Das muss man sich im Detail anschauen. Da meine ich natürlich die Staaten, die in der EU sind.
Glaubst du trotzdem, dass es langfristig gesehen einfach wirklich Sinn macht, diese Klagen durchzuführen? Weil irgendwann ist einfach so ein Konvolut an Entscheidungen beisammen, dass man wirklich sagt, man hat dann eine schlagkräftige Waffe irgendwann einmal.
Ich denke schon, denn der Druck auf Regierungen wächst natürlich, indem man ständig Gerichtsentscheidungen herbeiführt. Allerdings gibt es auch Stimmen, die sagen, was soll das überhaupt? Warum ziehe ich mit einer politischen Forderung vor ein Gericht? Was hat das vor einem Gericht denn verloren? Das sind gesellschaftliche Probleme, das sind politische Probleme. Wenn die Regierungen ihre Hausaufgaben machen, dann bräuchte ich kein Gericht. Ja, jetzt kommen natürlich von der anderen Seite kommen, ja, das machen sie eben nicht. Deswegen schalte ich Gerichte ein. Dennoch gibt es Gegenstimmen, die sagen, da kann man einschalten, was man will, aber ob das wirklich eine Jurisdiktionsfrage ist, ja, das ist natürlich, das kann man auch anzweifeln, ja. Aber ja, den Gang zu Gericht kann man antreten, wenn man in einem Rechtsstaat lebt, und ich sage, warum nicht?
Die Frage ist, was bleibt einem sonst? Mir fällt halt sonst immer Proteste ein und Demonstrationen. Aber ich meine, aus Österreich kommend, denke ich mir oft, naja, eh nett, aber ist nicht wahnsinnig schlagkräftig.
Dann muss man vielleicht noch mehr protestieren. Vielleicht dort, wo die Emissionsverursacher sind.
Gehen wir nochmal zurück zu Straßburg. Kann man davon ausgehen, wenn jetzt der Menschengerichtshof entscheidet, dass dann auch nationale Gerichte sich an das anlehnen werden?
Also ich wäre da sehr zurückhaltend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann, wenn der EGMR zugunsten, sagen wir mal, von der Schweiz oder von Frankreich entscheidet, das unmittelbar auf Österreich durchschlägt. Da fehlt mir die Fantasie, wie das gehen soll. Ja? Außer, dass man sagt, naja, jetzt haben wir psychologisch ein bisschen Rückenwind bekommen, jetzt probieren wir auch noch einmal was. Warum ist es in Österreich so schwer, vor dem Verfassungsgerichtshof Recht zu bekommen? Warum zieht man mit einer sogenannten Klimaklage überhaupt vor den Verfassungsgerichtshof? Könnte man ja jetzt sagen, was haben die Verfassungsrichter damit zu tun? Was haben die mit unserem Klima zu tun? Das ist aber ganz einfach erklärt. Man sagt, ich als Individuum habe bestimmte Grundrechte, Menschenrechte, zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und wer kann mir diese Rechte garantieren? Der Verfassungsgerichtshof. Das heißt, ich suche jetzt ein Gesetz, trage dieses Gesetz vor den Verfassungsgerichtshof und sage, man muss dieses Gesetz aufheben, weil dieses Gesetz die mir zustehenden Grundrechte verletzt. Praktisches Beispiel. Vor einigen Jahren haben mehr als 8000 Bürger gemeint, wenn im innerstaatlichen Flug- und Luftverkehr das Kerosin nicht besteuert wird, während im Bahnverkehr eine höhere Steuerlast besteht, dann bin ich doch derjenige, der, wenn er umweltfreundlich Bahn fährt, eigentlich mehr für ein Ticket zu zahlen hat als für ein Flugticket. Das heißt, es gibt hier offenbar eine innerstaatliche Gesetzeslage, die ein Verkehrsmittel, das umweltschädlich ist, sogar noch begünstigt. Mit diesem Individualantrag, den man ja, glaube ich, nachvollziehen kann, sind die Kläger, genau genommen muss man sagen, die Beschwerdeführer, gescheitert. Weil der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, ja, und wo ist jetzt die persönliche Betroffenheit? Die kann nur jemand haben, so ist unser Rechtssystem aufgesetzt, der Adressat dieses Gesetzes ist. Und wenn ich jetzt jene Bestimmung, die den Luftverkehr regelt, angreife, dann komme ich mit dem Antrag nur durch, wenn ich unmittelbar Betroffener bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Teil dieser Luftverkehrsgesellschaft bin. Aber da hat der Verfassungsgerichtshof eben gesagt, nein, die Antragsteller sind nicht legitimiert und daher wurde der Antrag beim Verfassungsgerichtshof als unzulässig zurückgewiesen.
Aber glaubst du, dass sie das ändern würde mit der Zeit? Gerichte bestehen ja auch aus Menschen und gesellschaftliche Einstellungen ändern sich, auch Gesetze ändern sich. Glaubst du, dass man wirklich dann heutzutage auch argumentieren würde, ja, aber man ist nicht betroffen, weil man ist ja natürlich, sage ich mal, betroffen, wenn du ein Zugticket kaufst oder ein Flugticket kaufst?
Das kann ich mir schon vorstellen, dass man hier etwas weiter auslegt, die Frage, wer ist denn eigentlich Adressat? Wer ist denn eigentlich betroffen? Hm. Denn logischerweise ist es ja nicht nachvollziehbar zu sagen, weil alle betroffen sind, ist keiner betroffen, nicht? Weil von einer schlechten Luft ist jeder betroffen, ja. Ob ich jetzt Mitglied dieser, um beim Beispiel zu bleiben, Airline bin oder nicht. Also kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht irgendwann eine etwas weitere Auslegung seitens des Verfassungsgerichts so vorgenommen wird.
Klimaklagen gibt es ja auch schon länger. Wie schaut es denn derzeit aus? Ist es eine ganze Welle, die an Klimaklagen, die weltweit derzeit eingereicht werden? Wie viele sind es ungefähr? Kannst du mir das ein bisschen einordnen?
Es sind wahrscheinlich Hunderte. Ich habe da jetzt leider keine Zahl. Ich würde auch nicht von einer Welle sprechen, sondern das ist einfach irgendwann vor einigen Jahren entdeckt worden und immer wieder kommt es vor, dass der ein oder andere Nationalstaat zu diesem Mittel greift. Man muss dazu sagen, es macht ja nicht der Staat, sondern es machen in der Regel entweder Umweltschutzorganisationen oder Einzelpersonen oder Zusammenschlüsse von Einzelpersonen. Und man kann ja nicht nur Staaten klagen mit der Argumentation, diese Staaten würden zu wenig für die eigenen Grundrechte tun. Man kann auch Unternehmen klagen, natürlich. Ja, ich kann jetzt direkt zu einem Mineralölkonzern gehen und sagen, so, ich klage Sie jetzt, weil Ihre Produkte meine Luft verpesten.
Glaubst du, dass es oft effektiver ist, einzelne Firmen zu klagen, als wie zum Beispiel Staaten?
Ja, es ist in beiden Fällen ziemlich schwierig durchzukommen. Also ich würde sagen, spektakulärer ist wahrscheinlich für Außenstehende, wenn eine Einzelperson eine ganze Republik klagt.
Alles klar. Danke, Manfred.
Bitte.
Ja, bevor wir uns verabschieden, erzähle ich Ihnen noch über eine Klimageschichte, an der meine Kollegen Miriam Maritz und David Freudenthaler gerade arbeiten. Nämlich, wie wirkt sich die aktuelle Hitze auf die Landwirtschaft aus? Aber hören Sie selbst.
Für die Landwirtschaft ist das natürlich auch was Neues, dass wir schon Anfang April 30 Grad haben. Generell nach dem milden Winter und milden Frühling ist die Ernte grundsätzlich früher dran. Also der Spargel wird zum Beispiel jetzt schon geerntet, 2 bis 3 Wochen früher als sonst. Auch andere Kulturen haben schon früher ausgetrieben, sind einfach schon früher dran, was per se noch nicht das große Problem ist. Das große Problem ist, wenn noch einmal der Frost kommt.
Aber heißt das jetzt, dass wir mit mehr oder mit weniger Ernte rechnen müssen?
Das ist von Kultur zu Kultur wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Beim Spargel schaut es so aus, als ob es diesmal mehr ist. Bei den anderen kann man es noch nicht sagen. Beim Raps ist es zum Beispiel so, dass der bei 25 Grad eher das Wachstum einstellt. Also das sind der Temperaturen wie jetzt gerade problematisch. Hinzu kommt dann auch noch eben, wie viel Frost tatsächlich noch kommt, ob nochmal Frost kommt, was tendenziell schon sein wird. Da drohen uns natürlich dann Missernte und Ernteausfälle.
Na, dann hoffen wir mal, dass dieser Fall nicht eintritt. So, und jetzt verabschiede ich mich wirklich. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.